Die Morde in Stade, bei denen 6 Menschen einer Jugendhilfeeinrichtung getötet wurden, die haben uns alle erschüttert. Aber welche Lehren müssen daraus gezogen werden? Wie sieht die Situation bei Sorgerechtsfällen aus? Und wie kann man Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in konfliktbelasteten Berufen besser schützen? Darüber reden wir heute in diesem Podcast. Ich bin Hagen Wolf und Sie hören auf Schritt und Tritt, der Podcast Ihrer Mediengruppe Kreiszeitung.
Auf Schritt und Tritt.
Ich bin heute in Verden bei der Rechtsanwältin Daniela Post. Sie ist Fachanwältin für Strafrecht, für Arbeitsrecht und für Familienrecht. Und gerade was das Thema Familienrecht betrifft, sie wird dann auch eingesetzt, wenn es darum geht, dass den Eltern das Sorgerecht entzogen wird aufgrund von der Gefährdung des Kindeswohls. Frau Post, wie sieht denn Ihre Arbeit da jetzt genau aus oder was sind die ersten Schritte?
Ja, also zunächst ist es so, dass häufig das Jugendamt eine Mitteilung macht ans Gericht, mitteilt, dass hier eine Kindeswohlgefährdung aus ihrer Sicht vorliegt und die Arbeit mit den Eltern nicht mehr so funktioniert, wie das Jugendamt sich das wünschen würde. In diesem Verfahrensstand bestellt das Gericht einen Verfahrensbeistand, eine Verfahrensbeiständin. Wenn ich das in diesem Fall bin, Anwältin der Kinder, dann nehme ich Kontakt zu den Eltern auf, zum Jugendamt, ganz fallspezifisch, ob es gerade möglich ist. Oftmals wird das Gericht auch involviert, wenn die Kinder schon herausgenommen sind, dann auch mit den Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen und spreche mit den Beteiligten, wie die aktuelle Sicht ist der jeweiligen, wie die aktuelle Situation ist und wo es Verbesserungsmöglichkeiten gibt, dass vielleicht noch ambulante Maßnahmen greifen könnten. Viele verweigern auch ambulante Maßnahmen des Jugendamtes, weil sie einfach Angst davor haben und sagen, Jugendamt kommt bei uns nicht ins Haus, sehen es nicht als Hilfe, sondern als Gefahr, dass das erläutert wird. In erster Linie ist ein familiengerichtliches Verfahren Hilfe. Es ist Hilfe für die Beteiligten in letzter Konsequenz und wirklich als Ultima Ratio steht die Herausnahme des Kindes. Das wird immer versucht zu vermeiden.
Sie haben jetzt von ambulanten Maßnahmen geredet. Da muss ich noch nachfragen, was genau versteht man unter ambulanten Maßnahmen?
Also jeder, der einen Hilfebedarf hat, der sagt, ich bin in dieser Situation überfordert. Ich glaube, das kennt jeder, dass er sagt, ich habe doch noch nicht 5 Kinder, 10 Kinder großgezogen, weiß, wie es geht. Ich bin gerade in der Pubertät überfordert. Mein Kind kommt in den Kindergarten, ist ganz bockig. Ich weiß nicht, wie verhält man sich dort. Wir haben uns gerade getrennt. Wir haben Probleme im Umgang. Der Vater, die Mutter hetzt über mich, das Kind rebelliert, was mache ich, ist immer erster Anlaufpunkt das Jugendamt. Das Jugendamt ist für die Beratung zuständig und kann Hilfen in der Familie installieren. Das kann man beantragen. Das sind ambulante Hilfen, zum Beispiel SPFH, so nennen wir das, sozialpädagogische Familienhilfe, die ganze Familie unterstützt. Es gibt Erziehungsbeistände, die nur für das Kind da sind, ganz individuell nach dem Bedarf der Familie.
Okay, das ist ja jetzt der gute Verlauf, wenn Eltern selbst erkennen, dass sie nicht mit der Erziehung des Kindes der Kinder zurechtkommen. Wir haben ja jetzt auch einen Sorgerechtsentzug zum Teil, wo die Eltern nicht damit einverstanden sind, wo den Eltern das Sorgerecht entzogen wird, weil man vom Jugendamt davon ausgeht, dass irgendwas schief läuft. Das ist eine andere Situation, kann ich mir vorstellen.
Wir haben auch ganz häufig die Situation, dass Kindergärten oder die Schule melden, hier gibt es eine Kindeswohlgefährdung. Die melden ans Jugendamt und dann das Jugendamt, wenn die Eltern nicht mitwirkungsbereit sind, an das Gericht. Das ist die Situation dann. Die Hilfen, dass man die ambulant installiert, das ist immer der erste Punkt, was wir auch im gerichtlichen Verfahren versuchen. Oftmals ist das aber schon versucht worden. Oder es gibt Situationen, wo man sagt, da ist schon ganz viel ambulante Hilfe drin gewesen, es geht nicht mehr. Aber ein Sorgerechtsentzug, wenn der Beschluss des Gerichts kommen muss, geht ja immer gegen den Willen der Eltern, denn wenn die Eltern zustimmen, ist die Notwendigkeit eines Entzugs der elterlichen Sorge gar nicht notwendig. Es gibt ganz viele Eltern, die haben die elterliche Sorge, aber ihre Kinder leben nicht bei ihnen, sondern in Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen. Auch dann bleiben die Eltern in der elterlichen Sorge und dürfen weiter für ihre Kinder entscheiden und sind komplett mit involviert, auch in Hilfeplangespräche zum Beispiel.
Diese schrecklichen Vorkommnisse in Stade, dann waren die Eltern ja, haben sich ja gegen diesen Sorgerechtsentzug gewandt oder der Vater. Und diese Situation ist dann eskaliert. Ich kann mir vorstellen, dass gerade bei solchen Situationen, jetzt nicht nur auf Stade bezogen, sondern allgemein, dass da eine riesen Emotionalität zwischen den verschiedenen Parteien herrscht.
Ja, die Situation in Stade macht mich wirklich betroffen. Das, was ich kenne die Akten aus Stade nicht, ich kenne nur das, was in der Presse veröffentlicht wurde, dass das Kind in Obhut genommen wurde wegen Verdacht eines Schütteltraumas. Da gibt es gar keine andere Möglichkeit mehr für das Jugendamt, als zu sagen, das Kind kommt sofort raus. Das haben wir sehr, sehr häufig in Überforderungssituationen, das Kind einmal, hör jetzt auf oder so, einmal kurz geschüttelt und es kommt zum Schütteltrauma. Da gibt es keine andere Möglichkeit mehr und da ist ja schon das mildere Mittel für die Mutter gewesen, in die Mutter-Kind-Einrichtung zu gehen mit Kind. Ich komme auch oft in solche Situationen persönlich, wo ich weiß, die Eltern sind groß zerstritten. Es ist im Hintergrund immer die Drohung, ich bringe dich um, ich nehme dir das Kind, ich entführe das Kind. In diesen Situationen können sie nicht mehr so frei und mit dem Abstand agieren, sondern müssen auf Sicherheitsaspekte achten. Und ich für mich habe Sicherheitsaspekte, Sicherheitskonzepte eingebaut, aber das Größte ist Bauchgefühl dabei. Und da kommen Institutionen wirklich an ihre Grenzen, so wie Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen, wie das Jugendamt. Es steht die große Frage, wie machen wir das zukünftig? Also es ist für uns keine ungewöhnliche Situation mehr, dass ein Elternteil sagt, ich erschieße jeden, der sich mir in den Weg stellt. Das ist keine Seltenheit. Und in diesen Situationen müssen wir die monetären Möglichkeiten haben, zu sagen, diese Leute werden zumindest erstmal durchsucht. Und dann wird in einem gesicherten Bereich zumindest des Jugendamtes ein Gespräch geführt. Die Polizei nebenan oder etwas, was Sicherheit für die Beteiligten gibt. Denn das ist das wirklich Schockierende. Da saßen nur Menschen, die helfen wollten.
Ja, Sie haben gesagt, dass es Situationen gibt, wo Bedrohungen ausgesprochen werden. Mich wundert nur, dass das schon in der Vergangenheit oft passiert ist, wie Sie sagen, aber dass bisher noch nicht viel gemacht wurde dagegen. So habe ich das Gefühl als Außenstehender. Es sind da Versäumnisse aufgetreten, die noch nicht beseitigt wurden.
Ja, würde ich so beantworten. Und das hat auch einen ganz großen Ruck jetzt gegeben, das, was in Stade passiert ist. Und das ist wieder so, dass wir alle sagen, warum muss denn erstmal etwas passieren? Warum haben wir bei Gericht nur teilweise Kontrollen, wenn sie angeordnet sind, wenn irgendwas sein könnte? Warum haben wir nicht durchgängig Kontrollen? Weil das Geld nicht da ist. Weil das Geld nicht freigegeben wird. Warum muss erst was passieren wie in München? Muss ein Staatsanwalt erschossen werden, damit dauerhaft Kontrollen da sind? Das würde schon so viel an Gefahrenpotenzial wegbringen. Bremen hat auch kein Geld. Sie leisten sich trotzdem dauerhafte Kontrollen, weil es wichtig ist. Und diese Gelder müssen freigegeben werden für die Justiz und genauso im Bereich der Landkreise, dass sie das Jugendamt vernünftig schützen können. Denn diese Gewaltspirale fährt immer höher. Das sind keine Einzelfälle. Und ich verhandle keine Familienrechtssachen mehr, die schon so ein Potenzial im Hintergrund haben, auch wenn das schon Monate her ist, dass diese Drohung ausgesprochen wird, dann möchte ich, dass die Personen vorher durchsucht werden. Das ist ja nicht einschneidend, mal eben eine Durchsuchung über sich ergehen zu lassen.
Man sagt ja jetzt, dass es solche Notfallknöpfe gibt, die man drücken kann.
Das ist zu spät. Das ist zu spät, wenn ich nicht vorher durchsuche, ziehen Sie mal eine Waffe und drücken ab. Das sind Sekunden, wenn ich das noch schaffe, den Knopf zu drücken. Aber dass da jemand da ist, mit Sicherheit nicht. In diesen Situationen, in den familienrechtlichen Situationen, in den Situationen, wo Mitarbeiter des Jugendamtes oder auch das Gericht der Meinung ist, ihr Kind kann nicht bei ihnen bleiben, weil sie das Kindeswohl nicht sicherstellen können. Jetzt gerade sind sie nicht gut für ihr Kind. Da nimmt man den Eltern das Wichtigste, was sie in ihrem Leben haben. Da knallen die Emotionen hoch. Da kann kaum einer seine Emotionen behalten und kaum einer wüsste im Vorfeld, wie er selber reagieren würde, wenn das passiert. Und das Familienrecht ist aus meiner Sicht wesentlich gefährlicher als das Strafrecht.
Inwiefern ist das Familienrecht gefährlicher?
Ja, im Strafrecht ist es ja schon passiert. Also da ist die Straftat passiert, da weiß ich genau, was derjenige getan hat. Da geht es darum, wie die Strafe abgeurteilt wird. Ja, ich weiß, der hat eine schwere Straftat begangen. Aber in dem Moment bin ich im gesicherten Bereich. Wenn das eine schwere Straftat ist, dann ist der vorläufig festgenommen. Polizei ist da und alles. Da ist es passiert. Aber im Familienrecht, da, wo die Emotionen gerade hochbrechen, wo die Beteiligten völlig überfordert sind mit ihren eigenen Emotionen, da muss ich sie eigentlich auch vor sich selber schützen und sagen, also wenn man in ein ruhiges Gespräch gehen will, braucht man keine Waffen, kein CS-Gas, kein Schlagstock, kein Messer.
Haben Sie schon mal Situationen miterleben, wo die Situation eskaliert ist bei diesen Gesprächen?
Also im Hilfeplangespräch, so wie in Stade nicht, das war ja außerhalb Gericht und Jugendamt, das war ja, dass man sich außerhalb in der Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung getroffen hat, eine solche Eskalation, nein. Eskalation im Gericht durchaus. Wir haben da ja auch jetzt schon, wir haben ja Wachtmeister dabei. Wenn wir das sehen, dass da was kommt, auch das Gericht ist unheimlich hellhörig, wenn ich als Verfahrensbeistand auch darum bitte, Sicherheitsverfügung anzuordnen, dann wird durchsucht, dann sind auch Wachtmeister im Saal.
Das machen die dann erst, nachdem Sie darauf hinweisen, oder wird das automatisch gemacht?
Naja, wenn Sie es in der Akte schon sehen, dass der Antrag oder die Erwiderung, die in der Akte ist, nach Gewalt schreit oder Sie haben vorher schon einen Gewaltschutzbeschluss erlassen, dann machen Sie es automatisch, ist aber richterabhängig. Und wenn ich dann sehe, es ist keine Verfügung drin und ich habe es aus den Gesprächen, dass ich denke, da ist viel Musik im Spiel, dann bitte ich um Sicherheitsverfügung und dann wird es gemacht und dann wird durchsucht und dann sind Wachtmeister im Saal. Und ja, da habe ich schon speziell eingerichtet, genügend Eskalationen erlebt, wo die Beteiligten rausgetragen werden mit Gewalt, mit Schreien, mit auf den Boden schmeißen oder danach ein Notarzteinsatz sein muss, das oder Polizei hinzugerufen wird.
Gibt es was, was für Sie ganz wichtig ist, wie in Zukunft solche Sachen behandelt werden sollen?
Ja, damit gehandelt werden kann, braucht die Justiz und brauchen die Landkreise für diese Bereiche, für diese Sicherheitsbereiche, freie Gelder. Es müssen Gelder zur Verfügung gestellt werden. Es kann nicht sein, das betrifft jetzt nicht Familienrecht, sondern eher Strafrecht, dass wir erst 4-5 Jahre nach den Straftaten verhandeln können, weil einfach nicht genug Personal da ist, Richter, Staatsanwälte und so weiter. In Bezug auf Sicherheitsmaßnahmen kann es nicht sein, dass der Landkreis sagen muss, wir haben aber einfach kein Geld, um unsere Mitarbeiter zu schützen. Das hat zur Folge, dass immer mehr Leute kündigen. Das hat zur Folge, dass wir das Kindeswohl nicht mehr sicherstellen können. Da müssen dringend Gelder freigegeben werden.
Sie haben ja auch oft mit Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen vom Jugendamt zu tun. Wie ist denn da die Stimmung bei denen? Also auch jetzt schon, bevor das in Stade passiert ist.
Also die Stimmung ist sowohl vor Stade schon eine unheimliche Arbeitsbelastung. Wir haben viel wechselnde Mitarbeiter im Jugendamt, weil sie sagen, wir stehen doch nur im Feuer. Also wir müssen unserer Leitung gegenüber rechtfertigen, warum der Fall nicht geschlossen ist. Wir müssen da in die Familien, die sind nicht immer erfreut, wenn wir da sind, nehmen die Hilfen nicht an. Und wir haben viel zu wenig Personal, wir haben zu viele Fälle. Sowieso eine hohe Anspannung. Jetzt nach Stade bin mit vielen befreundet, die Jugendamtsmitarbeiter sind, habe ich mit denen gesprochen und gesagt, wie geht's euch nach Stade? Was macht ihr? Und in verschiedenen Landkreisen, in Bundesländern, auch Niedersachsen, Bremen, die haben mir gesagt, es hat dazu geführt, dass wir uns zusammengesetzt haben, aber teilweise haben sie die Antwort wirklich bekommen, weil sie gesagt haben, wir fordern jetzt, wenn wir wirklich sehen, das ist eine eskalative Familie, dass wir das im Kreishaus führen, das einmal durchsucht wird, dann wird denen gesagt, wir haben kein Geld dafür. Dann kann nur die Konsequenz sein, dann kündigen wir, wenn uns das Leben lieb ist. Das geht nicht. Dann können wir diese Rechtsordnung nicht halten. Und in anderen Bereichen, wie zum Beispiel Bremen, die sagen, wir haben ein Sicherheitskonzept hochgefahren, wir haben Räume, wo daneben verdeckt die Polizei ist. Wir können sofort laut geben und die sind da. Das ist super. Also es geht anders. Und die Jugendämter machen sich Gedanken, die Landkreise machen sich Gedanken, aber es sind immer monetäre Grenzen dahinter. Und da ist der dringende Appell, gebt den Leuten, die wirklich, die helfen, die Möglichkeit, das auch umzusetzen.
Ich kann mir vorstellen, dass gerade im Bereich des Jugendamtes es unheimlich schwer ist zu arbeiten. Beim Thema Kindeswohl, Entzug aus der Familie. Wie entscheide ich das? Also wenn ich es nicht mache und es passiert was, bin ich dran schuld. Und wenn ich es mache und am Endeffekt ist es falsch, bin ich auch dran schuld. Gibt es da so eine Richtlinie, nach denen man seitens der Jugendämter so eine Liste nach dem Motto, jetzt ist es soweit, dass ich das Kind der Obhut der Eltern entziehe?
Ja, es gibt jetzt, soweit ich weiß, keine festgeschriebene Liste, aber es gibt natürlich Vorgaben, wie zu reagieren ist, wie zu handeln ist. Und das Jugendamt versucht alles außergerichtlich, um möglichst dem Entzug entgegenzuwirken und erstmal Hilfen reinzugeben, um die Erziehungskompetenz der Eltern zu steigern. Aber sie kommen an einen ganz dünnen Draht, wo sie sagen, teile ich es jetzt mit oder beantrage ich eine Eilentscheidung, schaffen wir das noch übers Wochenende? Die fahren teilweise auch am Wochenende vorbei, um zu sagen, ist noch alles gut? Also, oder haben die Familienhelfer drin, mit denen sie im engen Kontakt stehen, die dann wirklich auch ganz eng eingesetzt werden bis zum Gerichtstermin. Die stehen auch so schon im Feuer. Sie müssen das auf der einen Seite verantworten, auf der anderen Seite dürfen sie nicht überziehen. Und das sind ja auch die Situationen. Ich habe ja auch Mandanten, die zu mir kommen und sagen, mein Kind ist in Obhut genommen worden oder mir soll das Sorgerecht entzogen werden, wo ich selber auch sage, oh, da haben die aber ein bisschen schnell reagiert jetzt in dem Moment. Wahrscheinlich auch mit eigenen Erfahrungen, was vorher gerade passiert ist. Da muss man den Einzelfall sehen. Das ist immer eine Einzelfallentscheidung und das sind schwere Entscheidungen, macht sich da keiner leicht.
Sie vertreten ja auf der einen Seite die Interessen der Eltern, denen das Kind entzogen wurde, aber Sie vertreten auch die Interessen des Kindes. Wie schwierig ist es, die Interessen eines Kindes zu vertreten, was noch gar nicht sprechen kann?
Gar nicht schwer. Gar nicht. Also ich vertrete das ja nicht im selben Verfahren, sondern in manchen Verfahren bin ich Anwältin der Eltern als Familienrechtlerin und in manchem Verfahren bestellt vom Gericht als Anwältin der Kinder. Und ich finde keine bessere Position, als Anwältin der Kinder zu sein, um das beurteilen zu können und einzuschätzen, was für die Kinder jetzt gut wäre. Und ich darf ja anders als der Richter mit den Beteiligten sehr offen sprechen. Ich darf Sie auch fragen, sag mal, brennt ihr jetzt eigentlich? Das kann doch nicht euer Ernst sein. So darf ich reden. Der Richter würde einen Befangenheitsantrag kriegen. Der darf das nicht so sagen. Und das hilft den Eltern aber auch oftmals zu sagen, okay, ich verstehe dich, das muss ich jetzt also anders machen, damit ihr das auch anders seht und damit ich eine Chance habe oder unser Kind auch bei uns bleiben kann. Das sind Hilfen, aber ich kann ganz deutlich sagen, nein, das, was ihr da macht, geht nicht. Auch wenn das Kind das toll findet. Ich habe hier einen 6-Jährigen, der spielt durchgängig Fortnite. Nein, das ist nicht in Ordnung. Das ist eine Gefährdung des Kindes oder zockt die ganze Nacht durch, ja, auch wenn ihr sagt, das geht schon mal. Nein, das geht nicht. Dafür wird kein Kind rausgenommen. Aber das sind ja einzelne Punkte und das mal deutlich zu sagen. Und ein Kind, was nicht sprechen kann, ist für mich eher noch leichter mit zu entscheiden, weil ich weiß, was die Kinder im Alter von 0 bis 3 Jahren einfach an Versorgung, basale Versorgung brauchen. Das ist sehr einfach, wenn die nicht gewährleistet ist. Das Kind kann nicht allein zum Kühlschrank gehen. Dann haben wir keine andere Möglichkeit als zum Beispiel Einzug in eine Mutter-Kind-Einrichtung. Wir versuchen ja nicht gleich zu trennen, sondern dann mit Hilfen stationär. Und bei älteren Kindern, 12, 13, 14, da ist es schon schwierig, wenn man sieht, das Kindeswohl ist hier wirklich gefährdet in der Familie. Aber es besteht so eine starke Bindung zu den Eltern. Auch der Wunsch des Kindes ist so stark, dass eine Unterbringung in der Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung gar nicht sinnvoll wäre, weil das Kind nur dagegen rebelliert.
Kindeswohlgefährdung gibt es ja verschiedene Arten, schätze ich mal. Also jetzt nicht nur ständig am Computer sitzen. Ich glaube, das ist meines Erachtens jetzt noch keine große Gefährdung. Eine latente. Wenn das latent am Computer spielt, also ständig, ist das dann schon eine Kindeswohlgefährdung oder ist eine Kindeswohlgefährdung erst dann, wenn ich, sagen wir, Gewalt gegen Kinder ausübe?
Also es geht bei der Kindeswohlgefährdung nicht ausschließlich um die wirklich existenzielle Gewalt oder existenziell, dass das Kind zu wenig zu essen bekommt. Das sowas haben wir, ne? Das ist nicht fremd, sondern zu wenig zu essen, zu trinken, medizinisch nicht versorgt wird, sowas. Das ist natürlich akute Kindeswohlgefährdung, da reagieren wir im Eilverfahren, da ist kein Abwarten mehr. Diese latente Kindeswohlgefährdung, das ist ja nicht nur Computer, dazu kommen Schulpflichtversäumnisse. Da meldet die Schule auch, da gibt's Bußgelder, die, und das ist etwas, wo man sagen, man geht in die Familie und versucht, Hilfen reinzubringen. Und man sieht, die Hilfen wirken trotzdem nicht. Dann wird ein Gutachten eingeholt und dann ist es auch nicht nur zu lange am PC gesessen, nicht nur geht nicht mehr zur Schule, weil jedes Kind hat auch ein Recht auf Bildung, sondern dann sind da ganz viele andere Punkte noch zusammen, die dann dazu führen zu sagen, das Kind ist in der Entwicklung gefährdet.
Ich kann mir vorstellen, gerade wenn Sie das gesagt haben, dass Sie mit Kindern reden, die etwas älter sind, die schon sprechen können, also sagen wir zwischen 10 und 16 Jahre alt, dass die natürlich in erster Linie bei der Familie bleiben wollen. Das andere wäre eine Veränderung. Veränderungen sind immer doof, wenn sie entzogen werden. Ich kann mir vorstellen, dass die Widerstände des Kindes da größer sind als bei kleineren Kindern, die noch nicht so einen Willen haben.
Im Normalfall ja. Ich würde sagen, die überwiegende Anzahl ja, aber ich habe tatsächlich Kinder, die zu mir sagen, Tante, kannst du mich bitte mit heute Abend nach Hause nehmen? Ich möchte hier raus. Die das auch so deutlich formulieren. Da weiß man dann schon, die haben ja eine Angst vor dem, was kommt, weil das was Ungewisses ist. Das wissen sie nicht, was eine Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung ist und wie das ist, mit anderen Kindern zu spielen. Und wenn diese Kinder schon sagen, bitte nimm mich mit oder bitte hol mich hier raus, dann ist wirklich ganz großes Alarmsignal. Aber die Widerstände der Kinder, die älter sind, die sagen, eigentlich möchte ich zu Hause bleiben. Es ist ja auch so, dass ich das Wohl der Kinder vertrete im Verfahren, nicht aber immer den Willen der Kinder. Wenn ein 15-Jähriger mir sagt, ich möchte jetzt aber lieber hierbleiben, weil da kann ich die ganze Nacht zocken und tagsüber penne ich, zur Schule gehe ich eh nicht mehr und Tag-Nacht-Rhythmus alles umgekehrt und duschen tue ich auch nicht mehr, brauche ich auch alles nicht, aber ich will das, dann werde ich mich dafür nicht aussprechen. So, und dann ist Kindeswohl und Kindeswille durchaus unterschiedlich und da kann ich auch mal sagen, ich sehe das dem Kindeswohl, das entspricht aber nicht dem Kindeswillen. Und es liegt dann am Jugendamt, am Gericht, an mir, die Eltern mitzunehmen, denen das auch zu erklären, damit sie aufs Kind einwirken können, damit das gut funktionieren kann und das Kind auch zu überzeugen.
Und wie oft gelingt Ihnen das, das Kind und die Eltern zu überzeugen, was das Bessere für das Kind ist?
Also ich würde mal sagen zu 80% tatsächlich, denn diese älteren Kinder, die wir nicht überzeugen können, die sehen wir oftmals dann in Unterbringungssachen in der Kinder- und Jugendpsychiatrie wegen Eigen- oder Fremdgefährdung wieder.
Gibt es da auch schon Bedrohungen, die gegen sie ausgesprochen wurden, wenn sie sich gegen den Willen oder von Eltern und Kindern entschieden haben?
Von den Kindern nie. Also von den Eltern, ja. Von den Eltern, sie werden schon sehen oder das sind die ganz normalen in dem Moment, wo die Emotionen hochschlagen. Die sind ja auch meist anwaltlich vertreten und denen wird es erklärt. Das finde ich auch gar nicht schlimm. Es gab eine Bedrohungssituation, die tatsächlich sehr real und sehr nachhaltig war, aus einer Verfahrensbeistandschaft von vor 7 Jahren von einem Bruder, mit dem ich gar nichts zu tun hatte. Und das Kind ist mittlerweile volljährig, aber der ist auch verurteilt worden, rechtskräftig.
Warum macht denn das, den Beruf? Weil ich kann mir vorstellen, es ist immer ein psychischer Druck da.
Ich möchte helfen. Das ist meine Intention, warum ich überhaupt da bin. Ich möchte helfen und ich möchte was verändern. Und wenn ich nur ein Kind retten konnte, hat sich schon gelohnt. Und ich habe schon viele getroffen, die mich beim Abbau der Domweihe ansprechen und sagen, du warst damals bei uns und wir wollten uns nochmal bedanken. Dafür war es das doch wert. Und ja, es hat doch jeder auf der Arbeit einen gewissen Druck. Aber auch Bedrohung mir gegenüber, wo sie sagen, übt einen psychischen Druck aus. Bei mir geht da eher so los, da hast du dich jetzt gerade mit der Falschen angelegt. Ich glaube, da habe ich eine gewisse Resilienz, da bin ich auch dankbar für. Und darum bleibe ich dabei, wenn ich Angst habe, höre ich auf. Ich empfinde das nicht als Druck, sondern ich empfinde das als Aufgabe, den Menschen zu helfen.
Auf Schritt und Tritt.